Bibelheise.
Die Prophezeiungen der Schrift dürfen nicht einfach nach dem persönlichen Gutdünken ausgelegt werden.
Liebe Hörer, hier ist wieder die Bibelreise. Ich bin Carlos Walde und lade einen jeden ein, uns auf dieser wunderbaren Wanderung durch den zweiten Brief des Apostel Petrus zu begleiten. Heute sehen wir uns das erste Kapitel dieses kleinen Briefes fast am Schluss des Neuen Testamentes an. Professor Luisa Young hat für die Eröffnung dieser Reihe das Thema »Der Glaube darf nicht aufhören« gewählt. Wir leben in einer Welt, in der die Menschen ständig auf der Suche nach einem Sinn für das Leben und sonst allem sind. Was ist denn Glaube? Und wie soll man etwas erreichen und bestehen? Darum geht es.
Ja, liebe Hörer, so war es mit der Urgemeinde, die in einer so kurzen Zeitspanne die gute Nachricht über die Vergebung und das Heil in Jesus Christus der ganzen römischen Welt mitgeteilt hat. Und nun schreibt der Apostel Petrus diesen Brief wie den ersten von Rom her, aber mit einem ganz anderen Inhalt. Geschrieben wurde er wahrscheinlich zwischen den Jahren 67 und 68 und aus dem ersten Kapitel geht schon hervor, dass Petrus bereits seinen Tod vor Augen hat. In Vers 14 sagt er, ich weiß, dass ich in Kürze diese Hütte verlassen werde, wie es mir unser Herr Jesus Christus schon offenbart hat. So haben wir nun diesen Brief parallel zum ersten Petrusbrief. Er ist sehr angefochten worden, weil sich sein Stil sehr vom ersten unterscheidet. Wie wir bereits vorher gesagt haben, stand ihm beim ersten Silvanus zur Seite und so ist dieser zweite Brief vermutlich deshalb anders, weil ihn unter anderem der Apostel Petrus selber ohne die Hilfe eines Schreibers verfasst hat. So beginnt er mit den Worten, Simon Petrus, ein Diener und Apostel Jesu Christi, an die, welche durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus zusammen mit uns einen so wertvollen Glauben empfangen haben. Gnade und Friede seien euch vermehrt durch die volle Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Petrus grüßt hier jene Christen, die sich in einer schwierigen Lage befinden. Wie wir bereits erwähnt haben, wurden sie verfolgt. Und in diesem Brief wird die Angelegenheit noch etwas schwieriger, denn er muss dabei wichtige Probleme der christlichen Lehre aufgreifen. Obwohl der Brief selbst nichts Eindeutiges über seine Empfänger sagt, kann es sehr gut sein, dass es sich ebenfalls um jene im ersten Brief erwähnten und über verschiedene Orte Kleinasiens verstreuten Gemeinden handelt. Hier nun liegt die Betonung darauf, dass der Glaube nicht aufhören darf. Petrus spornt seine Leser an, ihr christliches Leben weiter zu pflegen, so wie auch wir vorangehen müssen, denn der Glaube darf nicht aufhören. So gibt er denn verschiedene Gründe an, weshalb wir uns weiter in dieser Richtung bewegen sollen. In Vers 3 sagt er, seine göttliche Macht hat uns durch die volle Erkenntnis dessen, der uns zu seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend berufen hat, mit allem versorgt, was wir für das Leben und die Frömmigkeit brauchen. Damit hat er uns seine großen und kostbaren Verheißungen vermittelt, damit ihr durch sie Anteil an der göttlichen Natur bekommt und von dem Verderben dieser Welt Abstand nehmt, welches die Habsucht erzeugt. So erkennen wir, warum der Glaube nicht aufhören darf, nämlich weil wir vorangehen müssen. Alles, was in unserem Leben als Zeichen der Macht Gottes geschehen ist, unsere Berufung, ist der erste Grund dafür, ruhig und sicher zu bleiben und voranzugehen. Schließlich hat Gott uns seine kostbaren Verheißungen vermacht und nun sind wir durch Christus Teilhaber an der göttlichen Natur und können uns von dem Verderben und von der moralischen Zersetzung in der Welt befreien. Liebe Hörer, was ist das doch für eine wahnsinnige Welt, in der wir leben? Wie viel Unsinn, wie viel Bosheit, wie viel Verteidigung von Dingen, von denen man doch im Grunde weiß, dass sie auf keinen Fall richtig sind. Und die Leute fesseln sich daran. Wie viele wollen ihre schlechten Angewohnheiten und ihr irriges Verhalten überwinden und finden doch nicht den Ausweg aus dem Gefängnis, in dem sie sich befinden, sondern sinken immer tiefer hinein, weil sie von anderen, die unter derselben Not leiden, dort festgehalten werden. Petrus sagt dann nur dazu, das Evangelium Christi ermöglicht uns, aus dieser grausamen Gefangenschaft freizukommen. Darum immer vorwärts, der Glaube darf nicht stillstehen. Worauf ist also zu achten? Vers 5 sagt dazu, deshalb lasst aus eurem Glauben Tugend wachsen, aus der Tugend Erkenntnis, aus der Erkenntnis Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung Beständigkeit, aus der Beständigkeit Frömmigkeit, aus der Frömmigkeit Brüderlichkeit und aus der Brüderlichkeit Liebe. Also, außer dem Glauben, zu dem uns Gott beruft, das ist unsere christliche Berufung, und so wie wir in Christus auserwählt wurden und in diese herrliche Lage berufen wurden, sollen wir Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Beständigkeit, Frömmigkeit, also persönliche Heiligung, Brüderlichkeit und Liebe anstreben. Wenn ihr nämlich in eurem Leben diese Eigenschaften habt und sie darin wachsen, dann werden sie verhindern, dass ihr bei einer vollen Erkenntnis Jesu Christi untätig und ohne Leistung seid. Dabei fällt doch auf, wie viele Leute gar nicht geistlich wachsen. Da sagt man dann etwa, ach, ich gehöre ja schon zu Christus. Ich bin erlöst und komme in den Himmel. Das ist so wie jemand, der Fußball spielt und sich bei 0:0 ganz hinten verkriecht, um nur dieses Unentschieden zu sichern und sonst weiter bis zum Schluss nichts zu leisten. Das ist es nicht, was das Neue Testament lehrt. Auf keinen Fall. Darauf bekommt man allenfalls eine Null ins Zeugnis. Stattdessen sollten wir in diesen Tugenden wachsen. Hat aber jemand dieses nicht, so ist er blind und sieht allenfalls das, was dicht vor ihm liegt, und vergisst die Reinigung von seinen alten Sünden. Darum, liebe Brüder, bemüht euch umso mehr, eure Berufung und Auserwählung zu festigen. Die christliche Berufung und Auserwählung, weil wir auserwählt wurden, zu Christus Jesus zu gehören, denn wenn ihr so handelt, werdet ihr nie straucheln, sondern reichlich versorgt werden, wenn ihr in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus eintretet. Also immer vorwärts bis zum endgültigen Sieg, denn der Glaube darf nicht stillstehen. Dann beendet Petrus das Kapitel, indem er sagt, deshalb werde ich mich immer wieder darum kümmern, euch an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr das eigentlich schon wisst und fest in der euch mitgeteilten Wahrheit besteht. Ich halte es für wichtig, solange ich in der Hütte meines Leibes lebe, euch daran zu erinnern, denn ich weiß, dass ich bald diese Hütte verlassen werde. Wie schon gesagt, rechnet Petrus mit seinem baldigen Tod. Ich werde mich dafür einsetzen, dass ihr auch nach meinem Abscheiden immer fähig bleibt, euch an diese Dinge zu erinnern, denn wir sind nicht wohl erfundenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus mitgeteilt haben. Petrus lenkt den Blick auf die Person Christi und die Wahrheit des Evangeliums. Warum sollen wir vorangehen und den Glauben nicht stillstehen lassen? Weil wir aufgrund eines wahren Berichtes mit der herrlichen Offenbarung Christi rechnen. Das ist keine Fabel, keine Geschichte, kein Gerede, sondern Wahrheit. Petrus sagt, wir waren Augenzeugen seiner Majestät. Christus ist eine unwiderlegbare Wahrheit als unser Herr, Retter und Messias. Aber weil seine herrliche Offenbarung und seine Göttlichkeit klar sichtbar werden, sagt Petrus, er hat Ehre und Herrlichkeit von Gott, dem Vater, erlangt, als aus der höchsten Herrlichkeit eine Stimme ihm zurief, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir selbst haben diese Stimme aus dem Himmel gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. So behauptet Petrus, Leute, ihr könnt es glauben und weiter vorangehen, denn ich habe selbst die Herrlichkeit Christi und die herrliche Offenbarung Gottes betrachtet, als ich mit ihm auf dem Berg der Verklärung war. Hinzu kommt noch der klare und zuverlässige Bericht von dem, was bei der Taufe Jesu geschah. So heißt es dann in Vers 19, wir haben umso fester das prophetische Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbreche und der Morgenstern in eurem Herzen aufgehe. Vor allem sollt ihr wissen, dass keine Prophezeiung der Schrift aus dem Willen eines Menschen stammt, sondern jede Männer haben im Auftrag Gottes und durch den Heiligen Geist getrieben geredet. Warum können wir denn über den Willen Christi so ruhig und sicher sein? Und warum sollten wir so munter voranschreiten und wissen, dass der Glaube nicht stillstehen darf? Weil Christus sich herrlich offenbart hat. Petrus gibt das ganz klar zu verstehen. Weil das, was mit Christus geschehen ist, schon von den Propheten im Alten Testament vorausgesagt worden war. So wie sich das Wort Gottes erfüllt und nicht versagt hat, sondern sich als wahr erwies, bedeutet das, dass dieses jetzt im Neuen Testament gebrachte Wort ebenfalls wahr ist.
A Auf nun zu den Fragen, denn auch diese sollen nicht aufhören. Wir haben hier also das erste Kapitel des zweiten Petrusbriefes. Was war aber nun eigentlich der Anlass zu diesem Schreiben? War das erste nicht ausreichend?
Also der zweite Petrusbrief fällt tatsächlich auf und wir sind nicht die Einzigen, die das fragen. Geschichtlich haben viele ihn hinterfragt. Gerade viele Gelehrte mit liberaler Ausrichtung haben ihn immer in Frage gestellt und meinen, der Brief stamme gar nicht von Petrus, sondern von jemand anderem, insbesondere wegen dem unterschiedlichen Griechisch zwischen dem ersten und dem zweiten Brief. Wenn wir aber voraussetzen, dass tatsächlich Petrus den Brief in Rom verfasst hat, dann wird uns auch auffallen, dass sich vom ersten zum zweiten Brief der Blickpunkt verlagert hat. Denn im zweiten Brief geht es um Fragen der Lehre, die sich auch auf das moralische Leben auswirken, was besonders im zweiten Kapitel betont wird, das wir als nächstes hier auf der Bibelreise betrachten werden. Manche Gelehrte meinen, dass diese für die Gemeinde schädlichen Dinge, die übrigens auch im Judasbrief zur Sprache kommen, mit einer Art Gnostizismus zu tun haben. Die Liberaleren unter ihnen meinen sogar, es handle sich um einen Gnostizismus des zweiten Jahrhunderts, was aber nicht der Fall ist. Es ist eine Art vorgnostischer Irrlehre, die auf die christliche Gemeinde zukommt und Tadel und Unterweisung erfordert. Deshalb schreibt Petrus so direkt und sachlich, denn er möchte der Gemeinde in dieser lehrmäßigen Unsicherheit helfen.
Bevor wir nun selber verwirren, ist in Vers 4 die Rede davon, am göttlichen Wesen teilzuhaben. Was bedeutet das? Verwandeln wir uns plötzlich in Götter?
Also es kann schon sein, dass jemand, der den Text nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit und theologischem Verständnis liest, zu diesem Trugschluss gelangt. Wir müssen uns darüber klar sein, dass das biblische Christentum ganz deutlich zwischen Gott und seinen Geschöpfen unterscheidet. Zwischen beiden liegt ein unendlicher qualitativer Abstand. Man darf auf keinen Fall den Schöpfer mit dem Geschöpf verwechseln. Insofern werden wir nie göttlich, also Götter oder gottgleich sein. So etwas ist sinnlos. Gemeint ist, dass wir am göttlichen Wesen teilhaben, denn durch Christus, indem wir an Christus glauben, empfangen wir von Gott her ein neues Wesen. Er rettet und heilt uns durch Jesus Christus. Das empfangen wir, wenn wir uns zu Christus bekehren. Unser göttliches Wesen bedeutet also ein Wesen, das von Gott herstammt, so dass wir ihm ähnlich werden. Nicht so, dass wir ihm gleich sind, nicht, dass wir Götter werden. Geschöpf und Schöpfer dürfen auf keinen Fall verwechselt werden. Andernfalls wären wir ja dann anbetungswürdig, was doch vollkommen sinnlos ist.
Und was kann man nun über die Verse 5 bis 7 sagen? Wie äußert sich im Alltag diese Liste christlicher Tugenden? Sind das Schritte des geistlichen Lebens?
Gut, was finden wir dort vor? Ja, es ist eine Liste von Tugenden, die aber richtig verstanden werden wollen. Es handelt sich nicht um Stufen, als ob man mit Tugend beginnt, dann weiter zur Erkenntnis kommt und dann zur Selbstbeherrschung, als ob Erkenntnis Stufe 3, Selbstbeherrschung Stufe 4 und Beständigkeit 5 wären. So nicht. Es sind wichtige Tugenden mit verschiedenen Betonungen, an denen ein echtes Wachstum im christlichen Leben zu erkennen ist. Indem sich diese Eigenschaften im Leben eines Menschen äußern, zeigen sie, dass sein Glaube voranschreitet. Wichtig zu beachten ist, dass der Grund, weshalb diese Eigenschaften besonders erwähnt werden, der ist, dass gerade diese den Irrlehrern mangeln. Die Irrlehrer behaupten, eine besondere und erleuchtete Erkenntnis zu besitzen, während sie in Wirklichkeit gar nichts erkennen. Sie behaupten, Erkenntnis zu haben, führen aber einen unmoralischen Lebenswandel. Sie haben weder Selbstbeherrschung noch persönliche Heiligung, also Frömmigkeit. Sie halten Abstand von anderen, weil sie sich für besser halten, aber Brüderlichkeit und Liebe sind ihnen fremd. Diese Tugendliste betont also nicht nur, was wir sein sollen, sondern auch, was die Leute nicht sind. Sie sind blind oder kurzsichtig und erkennen nicht, worum es in Wirklichkeit geht.
Nun erwähnt Kapitel 1, Vers 14 des zweiten Petrusbriefes eine Hütte. Worum geht es hier? Steht die irgendwo? Warum sagt er, dass er diese Hütte verlassen wird?
Schön. Was bedeutet dieser Text eigentlich? Natürlich ist diese Hütte bildlich gemeint. Er meint damit die Hütte seines Leibes. Dahinter steht der Gedanke, dass unser Leib Wohnung Gottes ist. Darum gebraucht Petrus dieses Bild im Blick auf seinen Körper, dem er damit sogar eine besondere Würde verleiht, eine wichtige christliche Voraussetzung. Petrus sagt, dass er diese Hütte bald verlassen wird, denn er weiß, dass sein Tod nahe bevorsteht, was ihm Christus Jesus offenbart hat. Die Aussage erinnert an den Schluss des Johannesevangeliums, wo Jesus zu Petrus sagt, dass er eine bestimmte Todesart erleiden würde. Das kann gemeint sein. Es kann aber auch sein, was mir wahrscheinlich erscheint, dass Petrus von Christus selbst eine Art Botschaft empfangen hat, laut welcher sein Martyrium, sein Tod, bald stattfinden würde. So ist diese Hütte hier zu verstehen.
Kapitel 1 schließt mit den Versen 20 und 21. Und Petrus erwähnt hier Prophezeiungen aus der Schrift, die nicht besonders erklärt werden und dass heilige Männer vom Heiligen Geist bewegt wurden. Wie ist diese Aussage des Apostels zu verstehen?
Hier haben wir einen der wichtigsten Texte der Bibel über dieses Thema. Was Petrus hier an erster Stelle deutlich machen will, ist, dass die alttestamentliche Prophetie wahr und absolut zuverlässig ist, ebenso wie das Wort, das er hier vorbringt. Deshalb betont er, dass die Prophetie nicht menschlichem Willen entspringt. Und hier ist etwas, das man beachten sollte. Erstens, dass bei aller Freiheit zur Auslegung der Bibel man sich bewusst machen muss, dass diese ihre Grenzen hat. Die Zusammenhänge müssen mit dem übereinstimmen, was der Heilige Geist an anderen Stellen gesagt hat. Die Prophetie der Schrift ist also nicht etwas, das man einfach nach persönlichem Gutdünken auslegen kann. Das bedeutet aber auch nicht, dass man dazu jemanden mit einer besonderen Berufung braucht, dessen Auslegung dann verpflichtend ist, und dass es ohne einen solchen keine Auslegung gäbe, als ob so eine Institution Vorrecht hätte. So nicht. Es bedeutet, dass wir uns nicht eine Privatauslegung zurechtbasteln dürfen, die sich nicht mit der eindeutigen Botschaft der Schrift verträgt. Interessant ist dabei, dass die Schrift so eindeutig göttlich geprägt ist, dass die vom Heiligen Geist getriebenen Männer eine ganz klar von Gott stammende Botschaft vermittelt haben, ohne dabei ihre eigene persönliche Art aufgeben zu müssen. Das Wort stammt von Gott und der ist durch den Heiligen Geist vermittelt, und ist durch den Heiligen Geist vermittelt, so dass es für uns einen völlig maßgebenden Wert hat.
Gut, nach all dem kommen wir nun zu der Auslegung dieser Betrachtung.
Heute sind wir auf der Bibelreise in den zweiten Petrusbrief eingestiegen und haben uns darin mit dem ersten Kapitel beschäftigt. Unser Thema dabei lautete, der Glaube darf nicht aufhören. Lasst uns nun weiter auf die betreffende Anwendung achten, nachdem wir gehört haben, wie Petrus jene Christen des ersten Jahrhunderts auf ihrer christlichen Wanderung anspornte. Ein echter Glaube darf sich ja nicht auf seine Geburt beschränken. Sein gesundes Wachstum verdient alle Aufmerksamkeit.
Liebe Hörer, hiermit schließt noch ein Abschnitt der Bibelreise. Wir laden alle ein, uns hier auf dem nächsten Abschnitt in einer Woche zu begleiten.